Bewusstsein. Wir befinden uns am Beginn einer tiefgreifenden Wandlung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Welche Gedanken und Inspirationen können uns dabei helfen, diesen Wandel zu bejahen und zu gestalten? Eine Sendung von Roland Steidl.
Ja, ich bin noch immer bei Albert Schweitzer. Jetzt werden wir heute auf jeden Fall diese Schrift, den Anfang dieser Schrift, Verfall und Wiederaufbau der Kultur, werden wir beenden mit noch ein, zwei wichtigen Aspekten. Und ich zitiere gleich zu Beginn wieder den guten Albert Schweitzer. Ich bin wirklich froh, dass es ihn gegeben hat. Ja, und er ist 90 Jahre alt geworden. Übrigens muss man dazu sagen, er hat bis kurz vor seinem Tod gearbeitet als Arzt. Bis 90. Ja, er hat nicht Wert darauf gelegt, mit 65 in Pension gehen zu können. Aber er war, das muss man auch dazu sagen, für alle Freunde der Astrologie, er war ein Steinbock. Und Steinböcke sind dafür bekannt, dass sie ganz viel leisten können. Also er konnte es auf jeden Fall. Gut, ich zitiere Schweitzer wieder, Zitat, in ganz einzigartiger Weise geht der moderne Mensch in der Gesamtheit auf. Dies ist vielleicht der charakteristischste Zug an seinem Wesen. Die herabgesetzte Beschäftigung mit sich selbst macht ihn ohnehin schon in einer geradezu krankhaften Weise für die Ansichten empfänglich, die durch die Gesellschaft und ihre Organe fertig in Umlauf gesetzt werden. Da nun noch hinzukommt, dass die Gesellschaft durch ihre ausgebildete Organisation eine bislang unbekannte Macht im geistigen Leben geworden ist, ist seine Unselbstständigkeit ihr gegenüber derart, dass er schon fast aufhört, ein geistiges Eigendasein zu führen. Er ist wie ein Ball, der seine Elastizität verloren hat und jeden empfangenen Eindruck dauernd behält. Die Gesamtheit verfügt über ihn. Von ihr bezieht er als fertige Ware die Meinungen, von denen er lebt, ob es sich um die nationalen und die politischen Gemeinschaften oder die des Glaubens oder Unglaubens handelt. Weil wir so auf die Urrechte der Individualität verzichten, kann unser Geschlecht keine neuen Gedanken hervorbringen oder vorhandene in zweckmäßiger Weise erneuern, sondern es erlebt nur, wie die bereits geltenden immer größere Autorität erlangen, sich immer einseitiger ausgestalten und sich bis in die letzten und gefährlichsten Konsequenzen ausleben. Zitat Ende. Ja, ich finde auch dies wieder genial, weil tatsächlich ist es ja so, dass uns auf die Krisen und Probleme unserer Zeit fallen uns nur zwei Dinge ein. Das eine heißt, wir brauchen mehr Wachstum und das andere heißt, wir brauchen mehr Technik. Und diese beiden Dinge, die verschärfen, verstärken, perfektionieren wir immer weiter, ohne dass tatsächlich Lösungen für unser Dilemma entsteht. Und da wird das schlagend, was Schweitzer hier meint. Es geht uns tatsächlich die Kreativität verloren, die Schöpferkraft, die Möglichkeit, über den Tellerrand unserer extrem eingeschränkten und unfreien Gesellschaft hinauszuschauen. Man muss sich das wirklich zergehen lassen und man muss genau hinschauen. Wir sind in unserer Gesellschaft mittlerweile im Grunde genommen überreguliert, wir sind überorganisiert, wir sind überall im Grunde genommen eingeschränkt durch Parameter, die durch, ich will nicht bös auf die Wissenschaft sein, die durch Wissenschaft und Technik uns vorgegeben werden. Und das muss uns ein Anliegen werden, diese Denkschranken, das sind wirklich auch Schranken unseres Denkens, zu durchbrechen und zu überwinden. Heute handelt es sich darum, schreibt Schweitzer, die vielen Einzelnen dazu zu bringen, sich aus der selbst geschaffenen geistigen Unselbstständigkeit herauszuarbeiten. Das ist ein ähnlicher Satz wie der von Immanuel Kant über Aufklärung. Aufklärung, sagt Kant, ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dort stehen wir heute, definitiv auch wieder. Ja, und selbst wenn wir noch so sehr sagen, wir können uns ja mit allem beschäftigen und das Internet bietet uns, aber nein, wir sind im Grunde genommen geistig Unselbstständige. Schweizer noch einmal, mit der preisgegebenen Unabhängigkeit des Denkens haben wir, wie es nicht anders sein könnte, den Glauben an die Wahrheit verloren. Unser geistiges Leben ist desorganisiert, die Überorganisierung unserer öffentlichen Zustände läuft auf ein Organisieren der Gedankenlosigkeit hinaus. Wir organisieren die kollektive Gedankenlosigkeit. Nicht nur, und das ist wieder ein wichtiger Satz, nicht nur in intellektueller, sondern auch in ethischer Hinsicht ist das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gesamtheit gestört. Mit der eigenen Meinung gibt der moderne Mensch auch das eigene sittliche Urteil auf, um gut zu finden, was die Kollektivität in Wort und Tat dafür ausgibt, und zu verurteilen, was sie für schlecht erklärt, unterdrückt er die Bedenken, die in ihm aufsteigen. Nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst lässt er sie nicht zu Worte kommen. Es gibt keine Anstöße, über die sein Zugehörigkeitsgefühl zuletzt nicht triumphiert. So verliert er sein Urteil an das der Masse und seine Sittlichkeit an die ihre. Nicht nur zwischen dem Wirtschaftlichen und dem Geistigen, sondern auch zwischen der Kollektivität und den Einzelnen hat sich also eine ungünstige Wechselwirkung ausgebildet. Und ein letztes Zitat noch von Schweizer, dann sind wir mit diesem Beginn des Aufsatzes zu Ende. Schweizer schreibt, ein Unfreier, ein Ungesammelter, ein Unvollständiger, ein sich in Humanitätslosigkeit Verlierender, ein seine geistige Selbstständigkeit und sein moralisches Urteil an die organisierte Gesellschaft Preisgebender, ein in jeder Hinsicht Hemmungen der Kulturgesinnung Erfahrender. So zog der moderne Mensch seinen dunklen Weg in dunkler Zeit. Für die Gefahr, in der er sich befand, hatte die Philosophie kein Verständnis. So machte sie keinen Versuch, ihm zu helfen. Nicht einmal zum Nachdenken über das, was mit ihm vorging, hielt sie ihn an. Die furchtbare Wahrheit, dass mit dem Fortschreiten der Geschichte und der wirtschaftlichen Entwicklung die Kultur nicht leichter, sondern schwerer wird, kam nicht zu Worte. So viel zu Albert Schweitzer an dieser Stelle. Es gibt einige andere sehr interessante Aspekte noch, die ich einbringen möchte. Er hat natürlich auch aufgrund, nicht, wir müssen uns Albert Schweitzer, kann man ja sagen, als sehr freien Menschen vorstellen. Albert Schweitzer war ein wirklich hochgebildeter und freier Mensch, der konsequent eigentlich das umsetzte, was er für richtig und gut empfand, auch wirklich für gut, auch für ethisch richtig und gut. Nicht, dass er zum Beispiel, das war ja wirklich ganz bewusst, ich wiederhole es noch einmal, dass er nach Afrika ging, war eigentlich ein geistiger Affront gegen Europa, ja, und unsere Lebensform. Ja, er wusste, dass das letztendlich in die Katastrophe führt. Nun muss man sagen, natürlich schreibt er aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs heraus. Aber wenn man jetzt noch ein Stück weiter geht, muss man sagen, 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg war der Zweite Weltkrieg da und hat wieder eine katastrophale weltweite Zerstörung hinterlassen. Also da muss man sich doch fragen, wo ist da der Wurm? Nicht, und jetzt kann man lesen mittlerweile, ich habe es heute schon wieder irgendwo gehört und gelesen, dass wir de facto in einem dritten großen Krieg stehen. Derweilen ist es eben noch ein globaler Wirtschaftskrieg. Die Frage ist, wohin sich das entwickelt. Also es könnte sein, dass wir tatsächlich ganz, ganz, ganz krass in Frage stellen müssen, ob dieser Weg, den unsere Wirtschaft geht und den unsere Zivilisation oder Zivilisation geht, ob der weiter begangen werden sollte oder, was ich tatsächlich für richtig hielte, einer dringenden Korrektur bedarf. Ja? Also einfach weg von Werten, die so eingeschliffen sind, ja, wie eben Profit, wie Wachstum, wie Technik, wie Beschleunigung. Was wir beschleunigen müssten heute, ist unser ethisches Verantwortungsbewusstsein. Das gehört beschleunigt. Ja, dies zu entwickeln und das geht natürlich letztlich primär über Bildung. Bildung, 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 aber nicht nur über intellektuelle Bildung, sondern gerade auch über Persönlichkeitsbildung. Und das heißt, letztendlich dorthin zurückzukehren, wo Menschen sich gefragt haben, was ist denn eigentlich der Auftrag des Menschen? Nicht? Was ist seine Bestimmung? Und da landen wir dann, das muss man natürlich auch noch, darf man nicht verbergen. Schweizer war Theologe, war Christ, war Priester, also evangelischer Geistlicher. Und er hat auch ein ganz entscheidendes Werk, das habe ich am Anfang vergessen, geschrieben zur Leben-Jesu-Forschung. Also das ist noch heute ein Standardwerk. Ja, er hat sich ganz intensiv mit dem Glauben, mit der Religion auseinandergesetzt. Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben über die anderen Weltreligionen. Also man muss sich fragen, man kann sich denken, Schweizer saß über viele, viele Jahre, nicht durchgehend, über viele, viele Jahre in Afrika und hatte am Abend kaum Licht, kein Kino, kein Fernsehen, kein nichts. Also er hatte wirklich Zeit zu lesen und zu schreiben. Er hatte die Muße. Nicht? Also man kann sich sonst ja gar nicht vorstellen, wie kann ein Mann, der Tag für Tag für kranke Menschen da ist, wie kann der auch noch dieses Werk schaffen? Also bei mir zu Hause nimmt Schweizer ungefähr einen Meter ein, ja, sage ich mal, auch mit Kommentaren natürlich zu ihm. Also das ist schon eine ungeheure Leistung. An verschiedenen Stellen gibt Albert Schweitzer ja Einblick in sein Abenteuer, ja, in sein Lambarene-Abenteuer und die Behandlung der Menschen dort. Und eine Stelle finde ich sehr markant. Es gibt ja auch übrigens eine schöne autobiografische Schrift Zwischen Wasser und Urwald, dürfte auch noch zu haben sein. Eine wunderschöne autobiografische Angelegenheit, sehr empfehlenswert. Aber ich zitiere jetzt aus dem Albert Schweitzer Lesebuch. Die Arbeit ist in den letzten Monaten noch stetig gewachsen. Mein Spital liegt ausgezeichnet. Von stromaufwärts und stromabwärts können die Kranken hunderte von Kilometern weit her im Kanu auf dem Ogowe und seinen Nebenflüssen zu mir gebracht werden. Dass ihre Begleiter mit ihnen bei mir logieren können, trägt auch viel dazu bei, dass das Spital stark benutzt wird. Dazu kommt noch eines: Ich bin immer zu Hause. Es sei denn, dass ich, was bisher nur zwei- oder dreimal der Fall war, auf eine der anderen Missionsstationen musste, um einen schwerkranken Missionar oder jemand von seiner Familie zu pflegen. Der Eingeborene, der sich also von Ferne her aufmacht, um zu mir zu kommen und die Mühe und die Kosten der Fahrt aufwendet, ist sicher, mich auch wirklich anzutreffen. Das ist der große Vorteil, den der freie Arzt dem von der Regierung Angestellten gegenüber voraus hat. Der Letztere wird von den Behörden öfters hierhin und dorthin beordert oder muss sich auf längere Zeit mit Militärkolonnen auf den Weg machen. Und dass sie nicht so viele Zeit mit Schreibereien, Berichten und Statistiken verlieren müssen wie die anderen, das ist ein Vorteil, den sie noch gar nicht ermessen, sagte mir letzthin ein Militärarzt, der mich bei der Durchreise begrüßte.
Sie hörten Bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.